Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallihallo, ihr lieben Menschen, und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute freue ich mich auf das Thema, denn ich spreche mit Leli. Wir haben gerade eben im Vorgespräch schon ein bisschen gelacht, weil ich das meistens so ausspreche wie das leckere Getränk, das Sommergetränk, was ich hier und da mal ganz gerne trinke. Aber ich versuche, mich dran zu halten, dass ich heute Leli sage und nicht Lili, was für mich sehr ähnlich klingt. Ich freue mich, denn ich persönlich komme ja von einem reinen Ackerbaubetrieb. Wir halten kein Vieh, und deswegen möchte ich immer mal wieder auch in die viehhaltenden Betriebe schauen, was sich da weiterentwickelt, welche moderne Technik es da gibt. Und zuletzt ist mir Leli begegnet auf der Tarmstädter Ausstellung. Dort hatte ich auch schon ganz, ganz viele Fragen. Und dann durfte ich rund um Weihnachten für die Weihnachtsfeier einen Vortrag bei Leli halten. Und so sind wir uns immer wieder begegnet, und ich hatte jetzt Lust, mal eine Folge aufzunehmen. Es sind sogar zwei. Heute fangen wir an mit der Thematik automatisches Melken. Und ich habe Fragen mitgebracht, wie ab wann lohnt sich denn ein Melkroboter? Wie ist die Umstellung? Wie viel Arbeitserleichterung hat der Landwirt vielleicht auch dadurch? Und ganz, ganz viele Fragen, die ich noch mitgebracht habe. Ich freue mich als erstes mit Marcel zu sprechen. Er wird sich auch gleich noch ein wenig mehr vorstellen. Er ist Landwirt. Und im zweiten Teil spreche ich dann noch mit jemandem von dem Unternehmen Leli, die uns dann noch als Experte noch ein paar Hintergrundinformationen gibt. Also eine etwas längere Folge, ein wenig zweigeteilt, und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir starten wie immer mit meinen drei Einstiegsfragen. Stopp. Wir starten noch nicht mit den drei Einstiegsfragen. Ich habe jetzt schon ein bisschen über mich verraten, aber für diejenigen, die heute zum ersten Mal reinschalten, möchte ich mich natürlich auch kurz nochmal vorstellen. Mein Name ist Maja Mokwitz. Ich selbst komme von einem konventionellen Ackerbaubetrieb, das habe ich eben schon verraten, habe Landwirtschaft in Göttingen studiert und bin mittlerweile schon seit 5 Jahren selbstständig mit Podcasten. Habe diesen Jung- und Landwirtin-Podcast, in dem ich gerne Landwirte und Landwirtinnen interviewe und einen Blick nach vorne geben möchte. Und dann habe ich noch einen NDR-Podcast, der heißt 63 Hektar mit Andreas Kuhlage zusammen. Und da behandeln wir ganz, ganz viele kritische Themen. Hört doch da auch gerne mal rein. So, jetzt geht's aber los mit dem Thema. Ich freue mich und habe jetzt drei Einstiegsfragen an dich, Marcel. Mach dich Startler, es geht los. Und ich weiß, dass du über die Frage lachen wirst. Was ist niedlicher bei der Kuh? Das Flotzmaul, Maul oder die Ohren?
Ja, gute Frage. Ich würde sagen, da gibt's Kühe, da ist das Flotzmaul niedlich, und bei den anderen sind die Ohren niedlich. Also das kann man gar nicht pauschalisieren. Das ist, die ist lustig, die Frage, ja.
Du spielst die Spielregel nicht gut, denn es ist ja eine Schwarz-Weiß-Frage. Man muss sich das dann so hinlegen, dass man, auch wenn es schwer ist, sich für eine Sache entscheidet. Aber ich bin jetzt auch mal so frech und halte mich nicht an die Regeln, weil ich finde eigentlich am niedlichsten an der Kuh die Wimpern. Teilweise haben die Kälbchen gerade so niedlich lange Wimpern, da bin ich immer ganz entzückt. Nächste Frage, auf was könntest du am ehesten verzichten? Butter oder Frischkäse?
Frischkäse.
Auf Frischkäse könntest du eher verzichten?
Ja.
Okay, ich glaube, bei mir wäre es nämlich Butter. Ich habe immer so ein Problem mit Konsistenzen, und ich mag am liebsten Butter, wenn sie wegschmilzt. Wenn sie noch so kalt und bröckelig ist, dann brauche ich die Butter gar nicht. Also ich könnte, glaube ich, am ehesten auf Butter verzichten und dafür den Frischkäse lieber auf dem Frühstückstisch haben.
Und ich mag es andersrum. Ich mag die Butter gerne kalt, wenn sie gerade streichfähig ist. Sonst wäre es ja kein Butterbrot, ne?
Ja, das stimmt. Ja, nee, Butter brauche ich nicht so. Beende den Satz. Kühe sind für mich
unser Lebensinhalt.
Mhm.
Das bei uns dreht sich ja der ganze Tagesablauf, der dreht sich ja darum, dass es unseren Tieren gut geht. Und deswegen, glaube ich, kann man das so für uns sagen oder für mich, ja. Genau.
Schön. Wir halten kein Vieh, aber ich habe viele Erntejobs gemacht, sowohl in Deutschland als auch weltweit in Neuseeland. Und wenn ich einen Erntejob hatte, wo es zusätzlich noch Kühe gab, da gab es eigentlich immer was zu tun, selbst wenn es geregnet hat. Und ich kenne das natürlich von zu Hause so, wenn in der Erntesaison es regnet, dann hat man mal kurz Zeit, durchzuatmen. Und da war es aber wirklich richtig harte Arbeit. Und ich verbinde Kühe mit, ja, ehrlicherweise harte Arbeit. Ob man jetzt im Melkstand steht und die Kuh vielleicht genau in dem Moment kackt und einem alles ins Gesicht fliegt, oder ob man die Kälbchen den Zitzen einmal gewöhnt. Also da war immer was zu tun. Marcel, stell dich doch gerne einmal vor. Sag mir gerne, wie du mit der Landwirtschaft verbunden bist, und stell auch gerne deinen Betrieb vor.
Ja, ganz kurz zu mir. Ich bin Marcel André, bin Wildviehhalter aus dem wunderschönen Bergischen Land. aus Neunkirchen. Seelscheid ist eine Gemeinde, die liegt bei Bonn und Siegburg, also Kölner Bucht. Ja, wir bewirtschaften hier unseren Milchviehbetrieb, haben so 150 Kühe, Milchkühe plus die weibliche Nachzucht. Dann haben wir noch zwei Hühnermobile. Ja, die Eier daraus vermarkten wir direkt über einen Eierautomaten und ja, über regionale Läden. Und wir schmeißen unseren Betrieb ohne Fremdarbeitskräfte aktuell. Wir suchen zwar im Moment, ist es ein bisschen dünner mit Arbeitskräften. Und ja, ab Sommer haben wir einen Lehrling dazu. Ja, und
ja,
ich bin gerne Landwirt.
Schön. Welche Stelle habt ihr denn zu vergeben? Vielleicht können wir das hier einmal schon mal ganz am Anfang noch ein bisschen promoten.
Ja, das ist gut. Wir suchen jemanden, der Spaß an Kühen hat, der im Herdenmanagement arbeiten möchte, der ja, der unsere Mädels betreuen möchte.
Vollzeit?
Auch gerne Vollzeit.
Okay, also ihr findet weitere Informationen dazu in den Shownotes. Aber jetzt kommen wir einmal zu den Melkrobotern. Was war denn für dich der wichtigste Grund, warum du auf Melkroboter umgestiegen bist?
Bei uns war der Grund, wir haben in 2016 einen neuen Milchviehstall gebaut. Die Ausgangssituation war, dass der Betrieb eigentlich auslaufen sollte. Ich habe den von Onkel und Tante übernommen. Meine Cousinen hatten keinen Spaß an der Landwirtschaft und wollten das auch nicht weitermachen, aber haben mir Gott sei Dank die Chance gegeben, den Betrieb weiterzuführen. Und ja, wir waren baulich ausgereizt und die damals aktuellen Ställe waren in die Jahre gekommen und wir mussten was machen. Und für uns war die Automatisierung der notwendige Schritt, um zu wachsen, weil wir halt für uns mehr Freiraum schaffen wollten, dass wir nicht so mehr fest an die Stallzeiten gebunden sind und an die Melkzeiten gebunden sind. Ja, jetzt melken wir mittlerweile im 8. Jahr mit Robotern, haben zwischendurch den Hersteller gewechselt, haben die Maschinen ausgebaut, haben neue eingebaut. Aber für uns wäre die logische Konsequenz, wenn die Roboter rausgehen, gehen auch die Kühe raus. Also das, weil es einfach für uns viel Freizeit oder Variabilität im Arbeitsalltag schafft.
Und wie hast du die Umstellungsphase damals erlebt? Also für dich, deine Familie und auch die Herde? Also wie lange dauert dieser Umstellungsprozess?
So rund 2 Wochen. Wir sind eingezogen in den Stall, wir haben morgens das letzte Mal händisch gemolken im Autotandem-Melkstand und sind dann in den neuen Stall gegangen mit den Kühen. Das war auch ein mega emotionales Erlebnis. Ganz toll, das hat man ja nicht so oft im Leben. Und haben dann um die Mittagszeit angefangen, die Kühe einzumelken in die Roboter. Und das war eigentlich sehr stressfrei. Das hat 2 Wochen gedauert, bis die ganze Herde dann auch selbstständig gelaufen ist. Und von dem an läuft das auch ziemlich gut. Weil wie eingangs schon gesagt, die Konsequenz wäre für uns, wenn die Roboter rausgehen, gehen die Kühe mit. Also dass einfach auch die Herde viel ruhiger geworden ist. Die kennen das ja nicht mehr, dass man halt morgens und abends in den Stall geht und die ganze Bande auftreibt und zum Melken holt. Die sind ja mittlerweile so entspannt, dass man auch alleine in die Herde reingehen kann und eine einzelne Kuh aus der Herde rausholt. Das ist einfach ein mega schönes Arbeiten mit den Tieren, weil das wirklich den Stress aus der Herde rausnimmt und die Kühe können einfach ihren eigenen Charakter viel besser zeigen. Und das wird ja dann auch schon mal propagiert, dass man sagt, ja, mit dem Roboter melken hat man die Bindung zur Kuh nicht oder man sieht die Kühe nicht. Das ist in meinen Augen totaler Schwachsinn. Man hat einfach viel mehr Bindung zu den Tieren und hat auch viel mehr Zeit, um sich mit denen zu beschäftigen.
Hast du bei den Kühen eine Veränderung gemerkt im Verhalten? Also ich meine, vorher habt ihr wahrscheinlich 2-mal morgens und abends gemolken.
Ja.
Oder wurde so gemolken. Und jetzt können sie selbst entscheiden, wann sie da reingehen möchten. Wie oft gehen sie da rein?
Also wir haben im Schnitt pro Kuh rund 3,2 Besuche bei 3 Melkungen am Tag. Also so im Schnitt gehen die 6-mal am Tag in die Box rein und versuchen, sich melken zu lassen. Natürlich sind die Anrechte dann über die Software so hinterlegt, dass sie nicht 6-mal am Tag gemolken wird, sondern die Hochleisten werden so im Schnitt 4,5-mal gemolken und die Niederleisten dann 2-mal am Tag. Und dass wir so im Herdenschnitt auf 3 Melkungen kommen. Schöner sind 3,2 Melkungen. Aber das geht im Moment nicht, weil die 2 Roboter so relativ gut ausgelastet sind.
Jetzt hast du schon von den Daten gesprochen. Also selbst wenn sie 6-mal reingeht, melkt ihr sie nur 4-mal. Aus welchem Grund? Also
ja, weil eine Melkung soll ja effizient sein. Und man strebt irgendwo an, dass man 10 Liter pro Melkung schafft. weil einfach eine Melkung ja auch Geld kostet, Maschinenkosten, dann wird die Kuh wird gedippt, dann wird Dippmittel verbraucht, Energie wird verbraucht. Deswegen soll man schon anstreben, die 10 Liter zu schaffen pro Besuch.
Mhm. Genau. Welche Daten weißt du noch von dem Melkroboter? Also hast du jetzt eine Milchleistung, die vielleicht gesunken ist oder gestiegen ist?
Nein, wir haben im Laufe der Zeit konnten wir unsere Milchleistung steigern. Wir melken jetzt im Moment so um die 11.000 Liter pro Kuh. Wir können an Daten tatsächlich relativ viel erfassen. Das kann man, glaube ich, aktuell in händischen Melkständen nicht so. Also wir messen am Tag die Zellzahl. Dann haben wir Fetteiweißmessung, die Laktose wird gemessen und der Leitwert wird gemessen und zusätzlich die Milchtemperaturen. Das sind alles Indikatoren, die wir erfassen können, ob die Tiere gesund sind oder ob sich eine Krankheit anbahnt. Zusätzlich werden über die Halsbänder, die die Kühe tragen, wird die Aktivität gemessen, die Fress- und die Wiederkauminuten erfasst. Und diese Daten werden alle 20 Minuten per Funk ausgelesen. Und das System ist mittlerweile so intelligent, dass wir dann auch, wenn größere Abweichungen sind, dass wir dann eine Push-Up aufs Handy bekommen, die uns dann sagt, die Kuh XY ist seit so und so vielen Minuten akut inaktiv. Und wir haben die Erfahrung gemacht, seit wir dieses System im Stall haben, bekommen wir Kühe, die wirklich krank werden oder wo sich dann eine Kolibakter-Mastitis zum Beispiel anwandt, eine Euterentzündung, die bekommen wir einfach viel schneller und sind da ganz viel näher an der Kuh dran. Das wollen wir auch gar nicht mehr wegdenken.
Kannst du denn generell mal was zur Eutergesundheit sagen? Also jetzt, wo man nicht mehr im Melkstand steht, wie geht's denn dem Euter, wenn man den nicht so oft sieht?
Durch die erfassten Daten bekommen wir natürlich auch Hinweise darauf, ob jetzt auf einem Viertel der Zellgehalt höher geht oder ob da akuten Euterentzündung kommen könnte. Und den Eutern geht's mit Sicherheit besser, weil sie ja gerade die hochleistenden Tiere am Tag öfter gemolken werden und einfach das Eutergewebe nicht mehr so strapaziert wird. Die Euter werden gar nicht mehr so voll, als wenn die nur morgens und abends gemolken werden. Und das kann man sich ja vorstellen, wenn man einer zweimaligen Melkung am Tag und da 25 Liter so eine Euter sind, das belastet natürlich auch das Eutergewebe. Und so bin ich der Meinung, dass das für die Kühe schon viel gesünder ist.
Und wie hat sich euer Arbeitsalltag durch den Roboter verändert?
Ja, der Arbeitsalltag hat sich verändert, aber nur dahingehend, dass wir die Abendsstallzeit flexibler gestalten, dass wir uns da keine feste Zeit mehr setzen. Wir gehen wohl nicht abends um 10 Uhr noch in den Stall, weil wir schon darauf achten, dass wir einen geregelten Arbeitsalltag haben, dass wir nicht um 10 Uhr abends noch im Stall hängen. Das geht mir dann auch auf den Nerven.
Total, ja.
Aber grundsätzlich fangen wir morgens um 6 Uhr an, machen dann unseren Stallrundgang, treiben die Kühe nach, die dann über die Nacht nicht gemolken worden sind und kontrollieren dann halt viel mehr. Also wir haben halt festgestellt, dass wir irgendwo 80% der Zeit den 20% Kühen schenken können, die Pflege und Fürsorge brauchen, dass man halt, ja, in der Zeit, wo man sonst gemolken hätte, andere Arbeiten macht, wie Besamen oder Prophylaxe-Behandlungen, Klauenpflege. So, da hat uns tatsächlich der Roboterhersteller auch ein bisschen hingetrimmt, dass wir viel strukturierter im Betrieb arbeiten können. Ja.
Mhm. Und wie ist so die Zusammenarbeit mit Leli? Kannst du, wenn du jetzt irgendein Problem hast, jemanden erreichen oder hat man überhaupt noch ständig Kontakt oder ist es nach der Einführung eigentlich kein Kontakt mehr?
Nee, gar nicht. Also wir werden tatsächlich über das Herdenmanagement betreut. Das macht dann unsere Herdenmanagerin Katharina, die ja auch dann für uns ein Ansprechpartner ist. Sollte die mal im Urlaub sein, gibt es dann ein Herdenmanagement-Hotline, die man dann kontaktieren darf. Wenn technische Fragen sind, also das ist ja auch so, dass so eine Maschine, die 24 Stunden rund um die Uhr läuft, dass die auch mal kaputt geht, dass die mal defekt ist, sodass irgendwas verschleißt, was nicht planbar ist, dann haben wir unsere Hotline für die Technik und dann rufen wir da an, melden dann unseren Anruf an und dann werden wir zurückkontaktiert und ja, das hat sich ja eigentlich rausgestellt, dass wir 90% der Sachen dann am Telefon beheben können. Dann hilft uns dann ein Techniker, der sagt, dann mach mal das oder dreh mal das oder guck mal, kontrollier mal. Und dann kriegt man das meistens wieder in die Reihe. Ansonsten schicken die dann einen Techniker raus, der dann vor Ort schaut und repariert. Und das ist dadurch, dass Lili Center Köln dann bei uns hier auf der Türe ist, ist das ganz gut getaktet. Also wir warten in der Regel nicht länger wie eine Stunde, dass jemand hier ist.
jetzt haben wir eine spontane Frage, die mir jetzt so auffällt. Also ihr habt dann quasi die Aufgabe, wenn eine Kuh nicht freiwillig in den Melkkorb geht, dass ihr dann am Tag nochmal schaut, okay, diese Kuh war jetzt noch gar nicht und dann müsst ihr sie da reintreiben. Wie viele Menschen braucht es dafür und wie viel Zeitaufwand ist dann das noch? Und sind es immer die gleichen, die sich anstellen?
Ja, meistens ja, sind es immer die gleichen. Es sind in der Regel die Altmelk- oder dann auch Altmelkekühe, die nicht mehr so viel Milch geben, die man dann nachholen müsste. Aber das sind pro Stallzeit dann vielleicht 5 oder 7 Kühe. Und das machen wir auch in der Regel nicht über den Tag, dass wir dann nochmal in die Herde reingehen, dass dort 5 Minuten pro Stallzeit, dann sind die in dem Vorwachterbereich, und das ist ein abgesperrter Bereich vor dem Roboter. Und da kann man die Kühe reintreiben, reinstellen. Und die müssen dann durch den Roboter laufen, um wieder sich hinlegen zu können und trinken zu können. Und das machen die dann auch alleine. Und natürlich die frischen Rinder, die dann gerade das erste Mal abgekalbt haben, die das noch nicht kennen, die brauchen dann 10 Tage, 2 Wochen, bis die dann wirklich alleine am Roboter laufen. Aber wenn die einmal geschnallt haben, dass es in der Box Kraftfutter gibt, das ist ja ein Lockfutter, deswegen geht die Kuh ja überhaupt da rein, dann laufen die auch ganz schnell alleine. Gerade wenn die Roboter genug freie Zeit haben, dass die Maschine auch mal frei ist und dass die Türe offen sind, dann klatschen die da alleine rein.
Okay, ach, dann freue ich mich aber, dass ich das gefragt habe, weil ich habe mir da jetzt so einen richtigen Akt vorgestellt, wie man dann da...
Gar nicht, nee.
Okay,
Sehr gut. Gar nicht. Das ist ja, man arbeitet mit den Tieren ja, man möchte denen ja ein positives Erlebnis vermitteln. Und wenn die einmal gemerkt haben, jo, der Melkvorgang ist für mich sogar angenehm, weil vor dem Ansetzen der Melkbecher wird das Euter ja vorgereinigt mit einer Reinigungsbürste und das ist für angenehm. Und zusätzlich bekommen die noch Kraftfutter und wenn die das einmal gemerkt haben, dass das positiv ist, dann läuft das ja immer von alleine. Und das ist ja eigentlich das Ganze, wo wir mit arbeiten möchten. Wir möchten gar keinen Stress in der Herde haben. Die Kühe müssen eigentlich positiv auf den Roboter reagieren und auch auf den Bauern oder auf den Lehrling, der dann in der Herde arbeitet, und versuchen immer Stress zu vermeiden. Und, ja.
Ja, unbedingt. Ja.
Genau.
Was würdest du denn Landwirten raten, die sich jetzt vielleicht auch für eine Umstellung interessieren? Was sollten sie denn vorher wissen?
Ja, kann da eigentlich nur anhand geben, dass man vorher abcheckt, welcher Hersteller kommt in Frage, wer kann gewährleisten, dass der technische und der Software-Support steht und dass auch bei Notfällen einem gut weitergeholfen wird und verlässlich weitergeholfen wird, weil wenn die Technik nicht funktioniert und man nicht die Möglichkeit hat, jemanden zu kontaktieren, der auch da wirklich ans Eingemachte gehen kann, einem weiterhelfen kann, das geht einem irgendwann an die Nerven und das geht auch an den Geldbeutel und das muss man, glaube ich, vorher ganz genau abchecken, ob das der richtige Partner, also der richtige Hersteller ist, den man da mit ins Boot nimmt. Melken können alle, die heutigen Roboter, die sind so weit entwickelt, dass die alle gut melken können, dass das auch funktioniert, aber das Wichtigste ist, dass der Support steht und dass auch eine Software dahinter steht, die einem im Herdenmanagement hilft und da einen weiterbringt.
Marcel, ich bedanke mich für das Gespräch. Du warst jetzt so der erste Part in diesem Podcast. Vielen, vielen Dank für den Einblick, ganz persönlich bei dir auf dem Hof. Jetzt sprechen wir ja noch mit jemandem von Leli persönlich. Deswegen mache ich einmal einen Wechsel und ihr hört jetzt Katharina. Lieber Automatisierung oder Handarbeit?
Ganz klar die Automatisierung.
Ich überlege da gerade bei mir, also ich habe jetzt keinen Melkroboter und keine Kühe, aber ganz manche Sachen macht man ja auch irgendwie immer noch lieber mit der Hand. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Küche denke, da gibt es so viele Geräte, die man da mittlerweile schon einschalten kann, die muss man aber auch alle sauber machen und da bin ich, glaube ich, noch so richtig altbacken und knete gefühlt noch alles mit der Hand. Technikfan oder Tierbeobachterin?
Auch ganz klar für die Tiere. Also mit Maschinen an sich, so Treckern kann man mich nicht locken. Da würde ich immer lieber zur Schubkarre greifen und laufe dann lieber 2x mehr mit der Schubkarre, um irgendwas auszumisten, als dann den Hoftrakt in irgendeine enge Stelle zu buxieren. Da bin ich meistens mit der Schubkarre schneller.
Technik von Landwirten testen lassen oder intern weiterentwickeln?
Ich glaube, das ist eine Kombi aus beidem, aber damit wir eine klare Antwort brauchen, würde ich jetzt mal sagen, der Landwirt muss es auf jeden Fall testen. Also man kann sich viel überlegen, aber letztendlich muss es auch in der Praxis funktionieren. Deswegen, nur wenn die Landwirte das für gut befinden und auch für sinnvoll, wird es letztendlich dann auch Erfolg haben.
Stell dich gerne einmal vor und erzähl uns auch, was du bei Lele so machst. Und da war es jetzt herrlich. Und sag uns auch gerne, wie du mit der Landwirtschaft verbunden bist. Diese Frage, die stelle ich allen meinen Gästen, also wundere dich nicht.
Danke, Maja. Genau, ich bin Katharina Götz. Ich bin auch studierte Landwirtin. Also habe meinen Bachelor in Agrarwissenschaften gemacht und den Master in Tierwissenschaften. Habe lange auch noch auf einem Betrieb als Teilzeit-Herdenmanagerin gearbeitet und bin jetzt seit fast 4 Jahren beim Lely Center in Köln angestellt und betreue da quasi die Kunden im Herdenmanagement, also sowohl die Bestandskunden als auch Neukunden bei der Umstellung.
Zum Start für alle, wie funktioniert eigentlich so ein Melkroboter?
Also wenn wir da jetzt mal wirklich von ganz Anfang angehen.
Einfach, genau.
Also die Kuh geht quasi in den Roboter rein, wird dann anhand ihres Responders, der am Hals hängt, erkannt. Also der Roboter weiß dann genau, welche Kuh gerade den Roboter betreten hat. Dann prüft der Roboter quasi einmal kurz, darf sie gemolken werden oder war sie erst vor kurzem melken, dann schmeißt er sie wieder raus. Wenn sie Anrecht hat, dann würde sie quasi Kraftfutter bekommen, damit sie erstmal was zu tun hat. Der Roboterarm fährt unter die Kuh, dann wird gebürstet. Einmal zur Reinigung, aber auch zur Stimulation, um quasi den Milcheinschuss zu fördern. Nach dem Bürsten klappen die dann weg und der Roboter setzt quasi an per Laser. Also er weiß sowohl die Zitzenkoordinaten von den letzten Melkungen, er weiß quasi, wo er ungefähr hin muss. Mit dem Laser sucht er sich dann die einzelnen Zitzen, setzt jeden Becher einzeln an und dann wird gemolken. Und genau, die Melkung dauert im Schnitt so 5 bis 7 Minuten, je nachdem, wie schnell melkt die Kuh ist und wie viel Milch sie gibt. Und wenn die Kuh dann fertig ist, dann wird jedes Viertel einzeln abgenommen. Also der nimmt nicht alle gleichzeitig ab, sondern wenn hinten links beispielsweise früher keine Milch kommt, dann fängt er damit auch schon an. Dass wir auch kein Blindmelken auf den einzelnen Vierteln haben. Und wenn dann aber alle Viertel fertig sind, dann wird quasi noch gedippt und dann verlässt die Kuh den Roboter wieder.
Und was sind so für dich die größten Unterschiede? Also wir wollen jetzt mal auf die Vor- und Nachteile schauen, wenn man das so mit dem klassischen Melken vergleicht.
Einmal natürlich die Häufigkeit und auch der Prozess ist natürlich sehr standardisiert. Also der behandelt jede Kuh so gesehen gleich. Man kann natürlich auch unterschiedliche Einstellungen treffen. Aber ja, der Roboter haut jetzt auch nicht zurück, wenn die Kuh mal ihn getreten hat oder ähnliches, sondern ja, der Melkvorgang läuft wirklich immer jedes Mal gleich ab und Kühe sind schon so Gewohnheitstiere, die stehen auch drauf, wenn es immer gleich abläuft. Da ist dann nicht mal ein neuer Melker, der irgendwie irgendwas anders macht, sondern das ist quasi alles schon festgelegt und läuft von vorne nach hinten gleich ab.
Was muss ein Betrieb mitbringen, damit sich so ein Melkroboter auch gut integrieren lässt? Also ich denke da jetzt auch an allererstes an die Herdengröße. Also was für eine Herdengröße muss das zum Beispiel sein?
Generell ist das sehr individuell, aber im Schnitt sagt man so 55 bis 60 Tiere pro Roboter sind für eine gute Auslastung des Roboters. Wir haben aber auch deutlich kleinere Betriebe bei uns im Gebiet, die zum Beispiel noch im Nebenerwerb den Betrieb weiter bewirtschaften wollen und sagen, ja, die gehen noch nebenbei arbeiten. Da sind dann vielleicht auch nur 30 Tiere am Roboter mit dran. Aber genau so für eine gute Auslastung würde man so bei 55 bis 60 Tieren landen. Und man muss natürlich Lust auf die Technik haben.
Ja, das stimmt. Und wie unterstützt ihr die Betriebe beim Einstieg? Also gibt es da bestimmte Schulungen oder so der erste Umgang mit der Technik? Das ist ja für alle auf dem Betrieb dann neu, sowohl fürs Tier als auch für alle Familienmitglieder oder jeden, der da auf dem Hof arbeitet.
Also eigentlich fängt das bei uns schon beim Verkauf mit an, dass die Projektierer auch mit dem Architekten gucken, erstmal, wo kommt der Roboter überhaupt hin im Stall, dass man da auch genügend Platz vorm Roboter hat, dass die Kuh generell schon baulich gerne zum Roboter geht. Das sind schon so Sachen, die man vorab klärt. Aber was sonst die Technik angeht, ist das gerade so die ersten 2 Monate vor der Umstellung und die ersten 2 Monate nach der Umstellung eigentlich eine sehr intensive Betreuung. Da gibt es verschiedene Termine, wo man sich einmal die Software am PC anguckt, aber dann auch den Ablauf durchspricht, wie das Einmelken stattfindet und dann verschiedene Routinearbeiten auch am Roboter dann durchgeht. Was muss wie sauber gemacht werden? Welche Stellen müssen vielleicht häufiger kontrolliert werden? Wie wechsle ich Zitzengummis? Also wirklich so alltägliche Sachen, aber auch so Stellen, wo es vielleicht mal dran haken könnte, wo man dann nochmal ein extra Auge drauf werfen muss. Das kommt dann so schrittchenweise in mehreren Terminen, weil es am Anfang auch Es wird alles ein bisschen aufgeteilt, damit es nicht so viel auf einmal ist. Und manche Sachen macht man dann vielleicht auch häufiger nochmal zusammen, bis man dann darauf vertraut, dass der Landwirt verstanden hat, was jetzt genau seine Aufgaben, die nächste Zeit routiniert so sind oder wo er darauf achten muss.
Du hattest das jetzt gerade selber angesprochen. Du hattest gesagt, wenn ihr die oder den Melkroboter verkauft, gibt es noch andere Möglichkeiten außer ein Kauf? Kann ich mir das quasi mieten und sagen, ich will das jetzt erstmal so und so lange ausprobieren? Oder sagt man, das ist dann schon wirklich eine Umstellung, entweder ganz oder gar nicht?
Nee, eigentlich, ich glaube, das gab's mal zwischenzeitlich kurz mit dem Mieten. Da sind wir aber, glaube ich, wieder von abgekommen. Aber auf jeden Fall, eigentlich ist es ganz oder gar nicht, weil es auch meistens mit Aufwand verbunden ist, den dann quasi zu positionieren. Also viele Roboter gehen ja auch in Altställe. Also ich würde mal sagen, 3/4 aller Roboter landen in Bestandsstellen. Das heißt, da müssen meistens auch irgendwelche Anpassungen gemacht werden. Dann werden da noch mal ein paar Liegeboxen weggemacht oder die Wand wird aufgebrochen, dass der Roboter quasi nach außen gestellt wird oder er kommt auf den Laufhof. Das heißt, da ist auch ja schon kostentechnisch oder umbaumäßig schon viel Aufwand nötig, um den dann einmal rein zu positionieren und für so ein halbes Jahr testen, lohnt sich das dann meistens nicht.
Mhm. Und was würdest du sagen, wie aufwendig ist die Wartung und die Instandhaltung von dem Roboter?
Generell würde ich da jetzt mal unterscheiden zwischen den Aufgaben, die der Landwirt zu tun hat und den Aufgaben, die wir vom Service her, vom Ladies Center selber übernehmen. Genau, also der Landwirt, der wechselt quasi selber Zitzen, Gummis und Bürsten. Da meldet sich das Programm aber auch und sagt Bescheid, wann die gewechselt werden müssen. Für eine generelle Grundreinigung ist auch, lohnt sich eigentlich morgens und abends da mal drüber zu gehen, zu gucken, dass keine Fliegenscheiße auf dem Laser beispielsweise ist, dass alle Reinigungsmittel nachgefüllt werden und die Zellzellflüssigkeit in ausreichender Menge da ist, keine Spinnenweben vor irgendwelchen Kameras hängen. Ja, das sind so Routinearbeiten. Ich würde mal sagen, wenn man da morgens und abends jeweils 5, maximal 10 Minuten und vielleicht einmal in der Woche, dann meistens machen die Landwirte das freitags vom Wochenende, dann nochmal alles grund zu checken, ob auch wirklich nichts aufgefüllt werden muss am Wochenende. Das ärgert sie dann immer, wenn er sich dann am Wochenende meldet, dass sein blaues Spülmittel, sein alkalines Spülmittel leer ist, dann ist das was, wo der Roboter einen ärgert, weil man eigentlich selber schuld ist, weil man einmal hätte nachgucken können. Genau, das ist einmal das, was der Landwirt macht. Vom Service her stehen eigentlich im Schnitt, ich glaube, 3 Wartungen im Jahr an, wo dann unterschiedliche Teile prophylaktisch ausgetauscht, aber auch manche Stellen einfach kontrolliert werden, wo dann Servicetechniker kommen und in unterschiedlichem Umfang die Maschine quasi einmal durchprüfen und bei Fragen oder bei optionalen Verschleißteilen dann quasi auch die Teile getauscht werden, dass die Maschine auf jeden Fall zuverlässig läuft.
Ja, man stand jetzt quasi mit dir kurz so richtig im Stall, weil du so schön bildlich geredet hast mit den Spinnenweben und den Fliegen. Es hat kurz gesummt und überall hatte man Spinnenweben. So was mag ich sehr. Zum Schluss nochmal, so ein Melkroboter gibt einem ja jede Menge Daten. Wie helfen diese Daten den Betrieben jetzt konkret beim Herdenmanagement?
Marcel hatte das ja gerade eben auch schon mal angeschnitten. Mhm. Also man hat halt sehr viele Daten, die zusammenfließen. Man muss sie aber nicht quasi selber einzeln durchgucken, welche Leitfähigkeit und Temperatur hat jetzt jede einzelne Kuh, sondern die Software fügt das quasi alles intern zusammen und kreiert dann dadurch beispielsweise einen Krankheitswert. Und nur Tiere ab einem bestimmten Krankheitswert landen dann nochmal vorne auf der Startseite, dass man jetzt nicht sich Leitwerte von 120 Kühen durchgucken muss bei 2 Robotern, sondern dass man einfach sieht, okay, die 10 Tiere waren in irgendeiner Weise auffällig wegen Sensoren XY und um die müsste man sich jetzt kümmern. Also das Programm filtert da eigentlich schon viel selber raus, dass man sich wirklich konzentrieren kann auf einzelne Tiere und dann kann man sich bei diesen 10 Tieren, die dann beispielsweise auffällig sind, die einzelnen Sensorwerte nochmal genauer angucken, um dann zu wissen oder schon mal Hinweise zu kriegen, was das Tier vielleicht hat.
Jawohl, das war eine flotte Folge. Ich habe die Fragen ganz flott durchgezogen, weil wir nehmen auch gleich schon die nächste Folge auf, aber ich glaube, wir konnten das Thema einmal ganz gut beleuchten. und eintauchen. Und deswegen, falls ihr noch mehr Informationen dazu haben möchtet, ihr findet wichtige Links in den Shownotes und da könnt ihr euch dann nochmal mehr informieren. Sicherlich könnt ihr auch nochmal Fragen an mich senden oder direkt an Leli. Ich möchte mich bei euch beiden bedanken und bei den Zuhörern vielen Dank, liebe Muscheln, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und jetzt gleich kommt auch schon die nächste Folge. Ich kann ja schon mal ein bisschen teasern. Es wird übers automatische Füttern gehen. Ich sage ganz, ganz lieben herzlichen Dank, liebe Katharina, lieber Marcel. Schön, dass ihr dabei wart. Und man sieht sich.
Dankeschön, Maja.